4.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo, hallo, hallo. Und schon sind wir wieder in einer neuen Woche. Hier ist der Mutmach-Podcast. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der...
Ach, etwas entspannter Hajo Schumacher. Ich hatte meiner Gattin zugesagt, ihr dieses Wochenende irgendwie so alles, was geht, an Last von den Schultern zu nehmen. Hat das funktioniert, Schatz? Ich möchte eine öffentliche Belobigung, merkst du?
Merke ich. Ja, es hat funktioniert. Ich habe am Samstag die Zeit genutzt und mein Zimmer ein wenig verschönt und ausgeräumt. Und das tut ja immer unglaublich gut, wenn man so ein paar Sachen wieder wegschmeißt, wenn man da plötzlich so eine schöne Ordnung hat und alles ist gestriegelt und geföhnt, hätte ich fast gesagt. Also ich habe auch gleich besser geschlafen.
Komisch, ja.
Dann waren wir am Sonntag in der Morellenschlucht.
Nicht Forellen, sondern Morellen.
Und Morellen kommt, habe ich mir jetzt mal nachgelesen, von Morelle, das sind diese Sauerkirschen, also es sind so verwilderte Sauerkirschen, die da wohl mal gewesen sind. Ich kannte das nicht und zwar ist direkt neben der Waldbühne so ein kleines Naturschutzgebiet.
Im Olympiagebiet, also Zentrum noch, ne? Das Olympiastadion ist auch gleich um die Ecke. Man muss dazu sagen, es ist kein wirkliches Naturschutzgebiet, sondern es ist von seiner Geschichte her es war ein immer Militärübungsplatz. Es gab da auch
eine
Erschießungsstätte der Nazis, die da irgendwelche Abweichler direkt kalt gemacht haben.
Wehrkraftzersetzer also und Deserteure.
Schon so ein bisschen spooky da. Ja. Aber auch ganz interessant. Und da so zwischen Heerstraße und S-Bahn und Industriegebiet und Friedhof.
Und es war relativ leise, das fand ich ganz enorm. Also man hörte noch am ehesten die S-Bahn. Und dann war das so interessant, weil es ja richtig so kleine Hügel oder Schluchten oder so gab. Also es sah sehr angelegt aus. Ne?
Ich glaube, das war einfach tatsächlich zum Training für Soldaten. Ja. Weil die müssen ja immer dann so Welle hoch und so Zeug.
Ja, es hat mir auf jeden Fall irre gut getan, auch überhaupt festzustellen, was es noch so für versteckte Ecken in Berlin gibt.
Ich hatte ja gleich bedeutend praktisch mein Hausmeisterwochenende. Ne? Ich habe am Freitag gekocht, dann habe ich die Fahrräder klar gemacht, dann habe ich unseren total schraddeligen Außenbordmotor, der eigentlich untergegangen war und eigentlich gar nicht mehr laufen dürfte, tatsächlich zum Laufen gebracht. Was habe ich denn sonst noch irgendwie so...
Na, du hast auf jeden Fall hier wieder die Fußböden in neuem Glanz erstrahlen lassen.
Ja, also, ach ja, genau. Und dann war ich mit dem Auto noch in der Waschanlage und habe diesen ganzen Winterkram runtergespült. Soweit, dummerweise sieht man die Roststellen dann deutlich.
Wo nimmst du da deine Energie her die ganze Zeit? Also ich wundere mich immer nur.
Es gibt mir Energie. Räumen gibt mir Energie. Ich mache das gerne. Ich mache das wirklich gerne. Also wenn ich erstmal den Hintern hoch habe, wenn ich dann einmal im Flow bin, weißt du, wenn ich diesen Motor nicht ans Laufen gekriegt hätte und es war kurz davor, dass ich aufgegeben habe, weißt du, wenn man immer dieses Anziehen, dieses Anreißen, wenn du schon merkst, dass dir die Schulter abfällt, dann denkst du ja, boah, jetzt reicht's.
Und das Kind auch noch sagt, Papa.
Papa, ich will nach Hause. Also ich komme noch dreimal und dann beim dritten Mal macht er dann wirklich so, buff, was hältst du mir da hin?
Ja, zieh mal.
Ich soll was ziehen. Was war dein größter Fehler? Ein Rückblick auf deine letzten 12 Monate. Was war dein größter Fehler? Vielleicht ungnädig mit unserem Kleinen gewesen zu sein, dann und wann? Was war dein größter Fehler?
Ich glaube, der bestand eher so aus vielen kleinen Fehlern, Sachen falsch einzuschätzen.
Ja, da sind wir doch gleich dabei, ne? Also der geschätzte Professor Drosten sagt, wir sind am Start der dritten Welle.
Genau.
Fühlt sich gar nicht so an. Nee. Ich meine, wir sind im Lockdown, die Inzidenz ist in Berlin immer noch um und bei so Mitte 60. Woher genau und was bedeutet die dritte Welle? Also machst du dir darüber noch Gedanken oder denkst du dir, komm?
Ich mache mir darüber tatsächlich noch ein bisschen Gedanken. Ich glaube aber, das zeigt sich jetzt so, diese Pandemiemüdigkeit, ja. Wie ist die eigentlich genau definiert? Und da gibt's klar auf der einen Seite die geringe Risikowahrnehmung, aber eben auch weniger Informationen noch zu sammeln und das Schutzverhalten, das auch abnimmt. Ne? Und da kann ich mich schon so ein bisschen, es muss nicht unbedingt Leichtsinn sein, aber wenn du jetzt ein Jahr lang relativ gut da durchgekommen bist und auch Leute, die vielleicht erkrankt waren, gar nicht so in deinem näheren Umfeld hast, dann kommt, entsteht, glaube ich, jetzt etwas, und das sieht man auch auf der Straße, wenn es so warm ist, dass die Leute sich wieder treffen, so von wegen, naja, komm, die letzten 12 Monate ist ja auch nichts passiert und da waren wir womöglich übervorsichtig und jetzt können wir uns eigentlich doch wieder treffen, weil wir haben uns doch alle irgendwie an die Regeln gehalten.
Ganz Berlin war am Wochenende in Brandenburg, weil da die Gartencenter auf hatten.
Mhm.
Führt ja auch zu so einem ganz klein bisschen unerwünschter Mobilität. Das ist immer das Problem. In Berlin bist du komplett von Brandenburg umgeben und alles, was Brandenburg macht, wirkt sich automatisch auf Berlin aus.
Mhm.
Hättest du die Gartencenter zugelassen?
Ich finde grundsätzlich schon gut, dass die aufhaben, und vieles in Gartencentern findet ja tatsächlich auch draußen statt, also der Verkauf. Und ich weiß nur von einem, das ich im letzten Jahr besucht habe mit unserem großen Sohn, da haben die richtig vorne so Türsteher gehabt, die haben immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten reingelassen. Und wenn man gerne ansteht, ist das doch eine schöne Sonntagsbeschäftigung.
Ja, aber Schiri, trotzdem, die Gartenmärkte waren jetzt 3 Monate lang zu. Jetzt auf einmal gehen sie auf, und ausgerechnet, deswegen frage ich Markus Söder, ja, der ja der größte Aufpasser aller Zeiten ist, der macht jetzt auch wieder Garten- und Baumärkte auf.
Naja, weil die alle sehen, dass ihre Umfragewerte abfallen.
So, das heißt aber, die dritte Welle ist nicht mehr, erschreckt die Leute nicht mehr so wie die erste oder die zweite Welle.
Würde ich sagen, ja. Macht so den Eindruck. Also es gibt ja auch diese Kosmos-Studie, wo Pandemiemüdigkeit ja auch erfasst wird. Und danach gibt es nun doch so ein klein bisschen Zulauf von Kritikern, die die Maßnahmen für übertrieben halten.
So, also
ich kann dir jetzt gerade keine genauen Zahlen nennen, aber wenn es was weiß ich noch über 50% waren, die vorher ein Vertrauen in die Regierung und eben auch in die Maßnahmen hatten, so sind das jetzt glaube ich nur noch 44 oder so. Also das nimmt ab.
Ja, ja, schon klar. Aber ich meine, Drosten sagt dritte Welle und Söder macht Baumärkte und Gartenmärkte auf. Das ist was Neues. Und das ist das Interessante, dass zwei, die im letzten Jahr, und wir haben jetzt fast ein Jahr Pandemie, die im letzten Jahr wirklich immer ganz gut abgeschnitten haben, nämlich Söder und Spahn, sind gerade so ein bisschen im Fall.
Ja.
Jens Spahn hat noch diese sehr hässliche Immobiliengeschichte an der Backe, von der man so nicht genau weiß, was man davon halten soll. Also er und sein Partner haben sich eine Villa gekauft, was sie ja erstmal dürfen, und zwei Gutverdiener, die kaum Geld ausgeben, kann man auch verstehen, dass die Kredit für was Großes kriegen, und haben aber Journalisten im Grundbuchamt versucht, so ein bisschen rumzurecherchieren, wer und wem und wann und wie.
Mhm.
Und daraufhin hat Jens Spahn das versucht, gerichtlich untersagen zu lassen.
Ja.
Hat die Öffentlichkeit, frage ich dich, als Wählerin und bekennende Jens Spahn-Verehrerin, hat die guck mich doch nicht so
ich an. Was erzählst du da alles
ich
über
möchte,
mich?
Dass du, ich möchte, dass du
soll
dazu
ich jetzt
Stellung
empört sein?
Ja, du sollst Stellung beziehen.
Ich bin keine Verehrerin von Jens Spahn. Das ist eine Richtigstellung.
An dieser Stelle.
Und da siehst du gerade, wie Presse funktioniert.
Willst du mich gerade verantwortlich machen für die Fehlleistung in diesem Lande?
Nö, nicht für die Fehlleistung in diesem Lande, aber das hat ja Pressevertreter interessiert mit dieser Villa. Und
ja, aber dürfen die das oder dürfen die es nicht?
Ich glaube, ins Grundbuch kann jeder reingucken, oder?
Mit Erlaubnis, glaube ich. So, und wenn er die nicht erteilt hat, nicht. Also normalerweise dürfen
also da, bin ich jetzt,
da keine Auskünfte
gegeben werden.
Das ist für mich
unsicherer.
Ja, aber grundsätzlich sollten die Immobilien oder vielleicht auch generell Eigentumsverhältnisse von Volksvertretern offen liegen?
Also eigentlich sagt mir, schreit in mir alles nein, finde ich eigentlich grundsätzlich nicht. Und dann weiß ich wieder nicht, sind halt Personen des öffentlichen Interesses, ja.
Naja, ich möchte schon wissen, woher meine Politiker ihre Kohle bekommen. Also
ja, aber siehst du das am Grundbuch? Nein.
Naja, aber jetzt zum Beispiel mal, wenn das jetzt die National Bank von Katar gewesen wäre, die diese Wohnung kauft und sie Sparen dann überschreibt oder so, das wäre ja vielleicht eine Information, eine andere Information, als wenn das Geld jetzt
von
seiner Oma stammt.
Wie ist denn das bei den Clans? Da machen sie ja hier in Berlin auch gerade,
naja,
räumen sie da ja auch auf, und die haben ja auch ohne Ende Immobilienimperium. Also wie kommt die Polizei da so einfach ran, dass sie diese ganzen...
Das ist ein bisschen das Problem in dem Moment, wo du da Strohleute eingetragen hast, also als Besitzer ist es natürlich schon sehr viel komplizierter. So, und weil die Spahns aber schon zwei große Eigentumswohnung in Charlottenburg, glaube ich, haben und jetzt noch eine Villa, denkt man sich, huch, das ist aber ganz schön viel, obwohl die beide in leitender Funktion gut verdienen. Insofern, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Wir haben in Deutschland ja so eine, wie soll ich sagen, so eine sehr, sehr restriktive Informationspolitik, was Geld, was Gehälter, was überhaupt so Kohle angeht. Die Leute reden in Deutschland weniger gern über Geld als über Sex. Also ihr selbst angelegtes Geld, das ist sehr tabu behaftet. Soll keiner wissen, wie viel irgendwer wo auf der hohen Kante hat. In Skandinavien zum Beispiel ist das sehr viel transparenter. Und ich finde schon, also das ist ja was, was Angela Merkel, egal was man von ihrer Politik hält, aber was Angela Merkel wirklich auszeichnet, sie ist im klassischen Sinne unkorrupt. Du hast nicht den Eindruck, die braucht teure Klamotten, teures Auto, teure Urlaube.
Wohnt auch immer noch in dieser einen Wohnung dagegenüber.
Wohnt immer noch
vom Museum.
Und sie ist jetzt nicht, man könnte sich jetzt auch nicht vorstellen, dass sie nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft
sich eine Villa kauft.
Ja, oder bei Gazprom anheuert oder sowas. Ne? Also unwahrscheinlich.
Nee, eher, dass sie ein Buch schreibt oder sowas, würde ich
sagen. Ja gut, das machen sie alle. Das, was du sonst bei Politikern hast, so nach Ende der politischen Laufbahn Kasse machen, vielleicht auch schon währenddessen, kann man sich bei ihr nicht vorstellen. Und das finde ich ganz interessant. Und bei Jens Spahn war das ja jetzt schon das dritte Mal. Ne? Er hat sich irgendwie ganz früher schon mal bei so einem Startup beteiligt, wo man sich dachte, was ist das denn komisches? Als Finanzstaatssekretär hat er sich auch an so einer Software beteiligt.
Ist das jetzt eigentlich wichtig?
Nein.
Weil ich merke so gerade, dass das so, ja, okay, das hat Herr Spahn gemacht, aber ich kann mich darüber nicht mal aufregen.
Ich verstehe das. Und da sind wir aber bei einem interessanten Punkt, weil du gerade was über uns Medienvertreter gesagt hast. Gehört das zur politischen Hygiene dazu? Transparenz in diesen Verhältnissen oder nicht? Okay, da werden wir nicht zu einem weiteren Ergebnis kommen. Was passiert denn jetzt mit Söder und Spahn?
Was soll denn mit denen passieren?
Du bist ihre psychologische Beraterin. Und es ist ja noch ein halbes Jahr bis zur Bundestagswahl. Was sollen die machen, um wieder Luft unter die Flügel zu kriegen als Politiker?
Erstmal müssen wir ja immer grundsätzlich sagen, dass diese Umfragen zwar Umfragen sind, aber dass das natürlich immer nur einen kleinen Ausschnitt der Bevölkerung überhaupt wiedergibt. Also vielleicht muss man sich da jetzt im Moment gar keine so großen Gedanken machen, weil es immer Aufwärts- und Abwärtsbewegungen gibt, glaube ich.
Schatzilein, aus dir wird nie eine gute Politik drin.
Ich merke auch gerade, dass das nicht mein Thema heute ist.
Du musst sofort einen ganz hektischen 10-Punkte-Plan aufsetzen, mit dem du jetzt die Welt rettest. So, und dann nerve ich dich noch weiter mit Politik. Die SPD wird ihr 48-seitiges Wahlprogramm vorstellen, mit dem sie in die Bundestagswahl gehen. Zum Beispiel wird das Ehegattensplitting aufgehoben.
Ja, und Hartz IV wollen sie, glaube ich, abschaffen.
Hartz IV soll zumindest umorganisiert werden. Man will sich von der schwarzen Null verabschieden. Das kann man in den nächsten Jahren, glaube ich, sowieso. Und dann soll noch eine Erbschaftssteuer eingeführt werden. Merkst du was? Es geht nur um Geld.
Geht um Geld,
Es geht nur um Geld, um nichts anderes. Ein bisschen Klimaschutz soll auch noch dabei sein.
Ja, fatal, fatal, sagt der Aal oder so.
Ja, es ist aber nicht das Kerngeschäft der SPD, Klimaschutz zu betreiben.
Nein, das ist schon klar, aber es ist auch, naja gut, okay. Ich darf heute nicht wegen Politik reden. Ich sag mal Bütikof.
Wer ist
das? Sagt dir das was?
Reinhold Bütikofer war für die Grünen im Europaparlament.
Aber erinnerst du dich an Friedrich Lichtenstein?
Ja, klar.
Bum, bum, tschak ist Bütiko.
Ja.
Das Popmusik ist Bütiko.
Ich wusste nie, was Bütiko ist.
Bütiko, ja, siehst du, ich wusste es auch nicht, bis die Dame von Bütiko auftauchte. Und das war tatsächlich etwas, was ich zumindest, ich weiß, dass ich es erzählen wollte, es kann sein, dass ich es nicht erzählt habe, in Brandenburg, du kennst ja den Ötzi, ne? Und in Brandenburg gibt es jetzt eine junge Dame, die dort in Hockstellung ausgebuddelt worden ist, archäologisch.
Ist die bestattet worden in Hockstellung?
Ja, die ist bestattet worden in Hockstellung, ist irgendwie zwischen 30 und 45 gewesen und hat wahrscheinlich zwischen 3400 und 3300 vor unserer Zeitrechnung gelebt. Sie ist also mit mehr als 5300 Jahren so steinalt wie Ötzi.
Okay, und das ist neu?
Und das ist absolut neu, weil man in Brandenburg noch nie so ein altes, gut erhaltenes Skelett gefunden hat und sich jetzt natürlich ein bisschen mehr erhofft, darüber Auskunft zu kriegen, ob die Dame dort auch gelebt hat oder von aus dieser Gegend kommt. Oder ob sie, und das ist ja das Zweite, was ich so spannend finde, ob sie vielleicht genau wie einige ihrer Genossinnen gereist ist. Weil in der Trichterbecherkultur und Jungsteinzeitalter dachte man ja immer, die Leute haben sich nicht bewegt, sondern sind mehr oder minder, also Ötzi ist allerdings auch über die Alpen gewandert, aber und so wie es jetzt aussieht, gab es wohl Frauen, die gereist sind, um in einer anderen Population dann einen Mann zu finden und da zu heiraten.
Ja.
Und es gibt zum Beispiel im Lechtal einen bayerischen Friedhof, da hat man also ausgegraben 84 Skelette von Frauen und hat dann festgestellt, die kamen eher aus Halle und Leipzig oder Böhmen, also so aus der Gegend.
Sind die auch in Hockstellung begraben worden?
Das weiß ich nicht, aber zumindest fand ich daran so interessant, dass die Wissenschaftler jetzt sagen, dass Frauen die wandernden dass die Wissen weitergegeben haben,
ja, klar.
Dadurch, dass sie von einer Kultur ins nächste Dorf gekommen sind. Und es gibt ja auch ein Mädchen in Heiterbu, die man da gefunden hat, von der man weiß, dass sie aus dem Schwarzwald kommt und dass sie mindestens einmal noch in den Schwarzwald zurückgereist ist. Das finde ich einfach spannend, wenn du dir überlegst, dass die ja damals auch keine Flugzeuge oder vielleicht war gerade das Rad erfunden, aber also das war auf jeden Fall mühselig, so weit zu laufen.
Ich will wieder über Geld reden. Hast du am 4.12. in Hohenschönhausen zufällig einen Lottoschein abgegeben?
Nee, leider nicht.
Weil Lutz Trabalski, der überreicht quasi die Millionen, wenn jemand beim Lotto gewonnen hat, sucht immer noch einen, der bei der Nikolausziehung 1 Million gewonnen hat und sich nicht
Den hat er bisher meldet. Noch nicht wieder übergeben können, oder was?
So sieht's aus. Was steht diese Woche an, Schatz?
Du, diese Woche ist, glaube ich, nicht groß unterschiedlich zu den letzten Wochen. Ich werde meine Klienten sehen. Wir werden Podcast machen. Wir gehen spazieren.
Hat sich deine Laune gebessert, Schatz? Du guckst mich so streng an. Du bist so ein bisschen unlocker. Darf ich noch so eine Karte ziehen, bitte?
Nein, das ist ja, das wollte ich doch die ganze Zeit erzählen. Das
ich will
ist
aber
von
noch
Layla ein neues Spiel. Da wirst du jetzt immer mal wieder mit einer Karte frontiert.
Aber ich möchte jetzt noch eine ziehen.
Ja, du darfst hier eine für die Woche ziehen.
Oh, sie ist so streng.
Na gut, okay, dann zieh jetzt eine.
Dann hat die liebe Seele Ruhe.
Ja. Hat deine Mutter das nicht immer schon gesagt?
Ich finde, man sollte seine aktuellen Partnerin immer mit seiner Mutter vergleichen. Der sicherste Weg zu einer anregenden. Ein Rückblick auf deine letzten 12 Monate. Das ist interessant, das ist ein Gedanke, den ich an diesem Wochenende häufiger hatte. Die letzten 12 Monate, sind die für dich schneller vergangen als andere 12 Monate oder langsamer oder gleich schnell?
Ich würde fast behaupten, sie sind schneller vergangen. Mhm. Also ist so gefühlte Wahrheit, ne?
Mhm.
Und wenn ich dann aber so, also ich kann mich nicht so richtig an Highlights, also vielleicht das Festival oder so erinnern. Und es ist relativ gleichförmig und dadurch ist es wieder ein bisschen länger, also so ganz komisch gefühlt.
Mhm.
Also die Zeitdimension kommt mir viel länger vor. Und ich habe aber das Gefühl, es ist irre gerast. Und du?
Ja, geht mir ähnlich, wobei die Höhepunkte ja kleinere Höhepunkte waren. Ne? Es waren ja nicht so die Riesen-Highlights im Sinne von ein spektakulärer Urlaub oder sowas. Aber es hatte immer wieder so Zwischenhöhepunkte, die bemerkenswert waren. Auch gerade so mit uns, mit den Kindern.
Mhm.
Also es war eine feinfühligere Zeit. Die hatte nicht so Aufs und Abs, sondern war in sich komplexer oder dichter.
Mhm.
Die Textur würde man wahrscheinlich bei einem Gericht sagen. Ich habe mir neulich gedacht, in so einem rumänischen Dorf am Hintern der Welt, ne?
Ja.
Wo nur so eine löcherige Regenpfützen stehen, Dorfstraße ist und manchmal fährt so ein Pferdefuhrwerk oder ein Trecker durch. Da ist noch ein bisschen Landwirtschaft, aber sonst auch nichts und die Hauptstadt ist weit und einmal in der Woche kommt ein Bus. So fühlt sich das manchmal an.
Mhm.
Weißt
ja,
du?
Genau, hätte ich jetzt so genauso hätte ich das auch beschreiben können.
Ja, aber andere Leute leben ihr ganzes Leben so, wie wir dieses eine Jahr jetzt schon ungewöhnlich finden. Das finde ich immer so irre.
Mhm.
Okay, ja. Jetzt du.
Ich habe noch etwas, worüber ich mich gefreut habe, und zwar die Berliner Morgenpost an diesem Wochenende über Sänger und Manager im Kampf gegen Corona geschrieben oder berichtet.
Und
da ging es um jene, die sich freiwillig gemeldet haben, in den Impfzentren zu arbeiten. Und aus so ganz unterschiedlichen Gründen, nämlich da wurde zum Beispiel gesagt, ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben. Oder jemand anders hat gesagt, alleine diese alten Menschen zu betreuen, das macht mir positive Gefühle. Also ist was Sinnvolles. Ein anderer hat gesagt, ich möchte gerne mithelfen, dass ich auch selber bald wieder in den Urlaub fahren kann. Dementsprechend, weil er auch sehr logistisch vorher gearbeitet hat, macht er jetzt die Logistik im Impfzentrum. Und ein anderer hat gesagt, ich möchte wieder in die Normalität zurück.
Vom Glück im Impfzentrum zu arbeiten.
Ja, das fand ich total schön, weil
ich glaub,
das eben
das
auch so
bereichernd ist.
Ja, genau. Oder? Es gibt einen Sinn.
Ja, und die Leute gehen dankbar nach Hause.
Genau.
So, und jetzt liest die Karte
vor. Hatten wir ja neulich schon. So, auch mal schön einen Brief schreiben und abschicken.
Okay. Das finde ich schön, dass das Abschicken dazu steht. Ja, das machen wir diese
abschicken.
Woche.
Wohin denn? Wen denn?
Wir suchen uns einen alten Freund.
Okay.
Du hast wahrscheinlich niemanden.
Was?
Weil du so garstig bist.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.